Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute im Psalm 51, wie der Stefan das schon gerade gesagt hat. Das ist der Psalm, den wir seit Anfang des Jahres auswendig lernen, so jeden Monat ein Vers, und im August ist dann erstmal der letzte Vers. Ich habe in der Bibelstunde diesen Psalm so ein bisschen näher betrachtet mit denen, die da hingekommen sind, und dachte mir, weil wir diesen Psalm auswendig lernen, weil er so wichtig und so schön ist, möchte ich nochmal das Wichtigste, was wir uns dort zusammen erarbeitet haben, zusammenfassen und hier als Predigt verkünden. Also lasst uns zusammen den Psalm 51 lesen. Dem Vorsänger im Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Ysop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Nun, was ist das Schönste am Psalm 51? Könnte man jetzt vielleicht durchgehen, überlegen, welcher Vers gefällt mir da so besonders gut. Wisst ihr, was das Schönste am Psalm 51 ist? Gott selber hat uns diesen Psalm gegeben. Wenn unsere Schuld uns niederdrückt und wenn wir nicht mehr wissen, mit welchen Worten wir uns Gott nähern können, wie wir Gott, zu Gott beten können, vielleicht wenn wir uns überhaupt nicht mehr wagen, zu Gott zu gehen. Wie gut, wie erlösend ist es dann zu wissen, Gott gibt uns Worte, die das auf den Punkt bringen, wonach unser Herz sich sehnt, ja, wonach unser Herz nach Worten sucht. Aber manchmal, vielleicht auch öfter, besteht unser Bußgebet nur aus der Kurzform des Vaterunsers. Das ist jedenfalls bei mir so, ja. Und vergib mir meine Schuld, Amen. Vielleicht fügen wir dann noch dazu in Gedanken, Worten und Werken, oder wir erwähnen noch einige eben Sachen, die schlecht gelaufen sind. Und das ist auch nicht schlecht, das ist, kann man so machen. Der Sünder im Gleichnis von Jesus, der schlug sich auf die Brust und hat einfach nur gesagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, und damit war auch alles gesagt. Jesus sagt, er ging gerecht dann nach Hause. Also Gott geht es letztendlich natürlich um unser Herz und nicht um unsere Worte. Aber wenn unsere Worte zur routinemäßigen Floskel werden, eben, ah ja, und vergib mir meine Schuld, Amen. dann helfen uns diese Bußpsalmen, wieder von Herzen unsere Schuld zu erkennen und zu bekennen. Sie helfen uns, von ganzem Herzen nach Gottes Gnade zu schreien und dann eben auch auf ihn zu vertrauen. Und so wollen wir heute mal durch diesen Bußpsalm durchgehen und schauen, welche Elemente hat ein Bußgebet. Was gehört alles dazu, wenn wir Gott um Vergebung bitten wollen? Mein erster Punkt ist die Notwendigkeit der Buße. Hier in Vers 1 wird ja nochmal erklärt, wie kam eigentlich David dazu, dieses Bußgebet zu sprechen. Wir haben es heute auch in der Lesung gehört, ja, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. Also David hat ja alles versucht, um seine Sünde zu vertuschen. Ja, alles bloß, dass das ja nicht rauskommt. Das wäre wirklich schrecklich, das wäre peinlich, da bin ich geliefert. Ja, aber es gibt noch etwas Schlimmeres, als dass, wenn Sünde rauskommt, nämlich, wenn sie eben nicht rauskommt, wenn man sie vertuscht, dann ist es viel schlimmer. Dann drückt uns diese Sündenlast zu Boden und am Ende bleiben wir unter Gottes Gericht. Also wir haben es nötig, es ist eine Notwendigkeit, dass wir unsere Schuld bekennen. Vielleicht sagen wir uns, ja gut, David in seiner Situation damals, das ging wirklich voll daneben. Ja? Also so läuft es bei mir ja nicht, ja? So schlimm ist es ja dann nicht. Aber wiederum, oftmals unterschätzen wir unsere Sünde. Im Jakobusbrief steht Folgendes, Jakobus 4, Vers 1, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Ja, wo kommt der Streit und der Zank, den wir überall ständig erleben, wo wir irgendwie auch mit beteiligt sind? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Dann Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, also sagt er zu der Gemeinde da, ne, zu den Christen, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Also unsere Tendenz ist natürlich immer unsere Rolle, unsere Verantwortung in Konflikten zu verharmlosen, ja, in aller Bescheidenheit, ja, klein zu machen. Wir erklären das dann, ja, es ist halt einfach total unterschiedliche Temperamente. Ja, ich kann einfach die Art des anderen nicht ab oder ist mir aus Versehen passiert oder habe ich nicht drüber nachgedacht und so weiter. Ja. Alles irgendwelche Erklärungen, warum es gar nicht so schlimm gemeint war. Und solche schnellen und oberflächlichen Entschuldigungen, solche Rechtfertigungen, die lässt die Bibel nicht gelten. Streit und Zank hat mit unserem Herzen zu tun. Nicht, weil mir mal aus Versehen was passiert ist. Es hat mit unserem Herzen zu tun. Mit unserer inneren Einstellung, mit unseren Begierden und Wünschen. Jakobus, der redet hier in diesem ersten Vers von Streit und Zank. Ja, Kämpfe und Streit. Und dann im zweiten Vers redet er von derselben Sache, spricht aber von Mord und Neid. Um deutlich zu machen, wie tief geht das? Wie schlimm ist das? Und dann noch weiter, unser Streit miteinander offenbart unseren Streit gegen Gott. Ja? Es ist Feindschaft gegen Gott. Wir sehen vielleicht auf die äußeren Umstände, wir sehen vor allem darauf, was der andere getan hat oder was er gesagt hat oder was er vielleicht gedacht hat. Und Gott richtet unseren Blick auf unser eigenes Herz und sagt, dort ist deine Baustelle. Das ist das eigentliche Problem, deine inneren Abgründe. Und wenn wir das machen, dann müssen wir vielleicht öfters reflektieren und sagen, ich erkenne, dass das, was ich gesagt habe oder vielleicht getan habe, tatsächlich viel schlimmer ist, als wie ich bisher gedacht habe. Und was hilft uns diese Erkenntnis? Wir erkennen, dass wir Gottes Vergebung und Hilfe brauchen. Viel mehr brauchen, als wir bisher dachten. Ja? Notwendigkeit der Buße. Und da kommen wir zum zweiten Punkt und das ist dann der Anfang dieses eigentlichen Bußgebets, dieses Psalms. Das ist die Bitte um Vergebung nach Gottes Güte. Also unsere Sündhaftigkeit wiegt viel schwerer, als wir denken. Und jetzt kommt die herrliche Botschaft, gleich im ersten Vers dieses Psalms, im ersten Vers dieses Gebets. Hier steht, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Nach deiner Güte. Gott will, dass wir so beten. Ich habe das in der Bibelstunde schon erwähnt, ich erinnere mich dann immer an dieses Gleichnis vom Schalksknecht. Der Typ war nicht ganz in Ordnung, das wissen wir, aber in der ersten Szene kommt er zu seinem Herrn, zu seinem König, und der König stellt fest, du hast 10.000 Talente, schuldest du mir. Und das ist so viel gewesen, dass man das über mehrere Generationen nie hätte abzahlen können. Das ist eine unheimlich, unvorstellbar große Summe gewesen. Und der kommt tatsächlich auf die Idee zu sagen, lass mir noch ein bisschen Zeit, ich zahle dir das alles ab. Und der König sagt dann, ist okay, ich erlasse dir alles. Was für eine Gnade. Das macht er einfach so. Also versteht ihr, was Gott will? Wir sollen nicht nach unserer Vorstellung von Gnade bitten, weil die ist so klein, sondern wir sollen nach entsprechend Gottes Gnade, Gottes Güte bitten. Und Gottes Gnade und Liebe, die sprengt unsere Vorstellung. Es geht über Bitten und Verstehen hinaus. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was wir verdient haben. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die ewige Herrlichkeit, das, was Gott uns schenkt. Das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz getan hat, das lässt diesen großzügigen König aus dem Gleichnis noch im Schatten stehen. Aber nicht nur das. Paulus schreibt im Römerbrief im Kapitel 8, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, also er hat schon das Größte und das Beste gegeben, um uns zu erlösen, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir kriegen noch alles dazu. Alle Reichtümer, allen Segen, allen geistlichen Reichtum, das Reich Gottes geschenkt für uns. Gottes Gnade geht so weit über unsere Vorstellung. Und Gott will, dass wir nach seiner Güte, nach dieser Gnade, entsprechend dieser Gnade bitten. Das ist so, wie wenn ein Millionär mich fragt, ob er mir finanziell vielleicht ein Stück weit aushelfen kann. Und ich frage eben nicht nach 500 Euro, sondern ich frage nach 500.000 Euro. Entsprechend eben seinem Vermögen. Und was bittet er dann hier? Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Ja? Alle Schuld, alles, was mich befleckt, alles Schlechte und Böse, Abschauliche, die tiefen inneren Abgründe, nimm das alles von mir. Mach mich sauber davon. Befreie mich davon. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, zum Vers 5, Bekenntnis der Sünde. Ja, erst war die Notwendigkeit, dann die Bitte um Vergebung und jetzt kommt das Bekenntnis der Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Schuld ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Also der Psalmist David, der bekennt nicht einfach nüchtern seine Sünde, sondern hier kommt wirklich Reue, hier ist wirklich Reue da, tiefe Herzensreue. Und er erkennt vor allen Dingen eins, er hat eben nicht nur gegen Menschen gesündigt, sondern vor allen Dingen gegen Gott. Natürlich hat er sich auch an Bathseba, an Urias, an vielen anderen versündigt, aber das, auch das ist dagegen, dass er gegen Gott gesündigt hat, viel. Also so, dass er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Das ist das eigentliche Problem. Ja, und so ist der Mensch, der erhebt sich über Gott und über sein Wort. Er sagt sich, ich kriege das auch so hin, ich kann gut leben. Und in dem Moment, wo er aber erkennt, dass er ein Sünder ist, wo er seine Sünde begreift und erkennt und Gott dann bekennt, bekennt er gleichzeitig Gott, was du in deinem Wort bisher gesagt hast, das ist wahr. Du hattest die ganze Zeit recht. Dein Gesetz, das, was du sagst, das ist gut und das ist richtig und das ist falsch, das ist richtig. Deine Gerichte, deine Gerichtsandrohungen, die sind richtig. Also immer wenn wir unsere Sünde bekennen, bekennen wir gleichzeitig, ja Gott, so wie du es gesagt hast in deinem Wort, hast du immer recht gehabt. Und dieses in Schuld bin ich geboren, das nimmt darauf Bezug, dass er eben erkennt, ja, So wie du vollkommen gerecht bist, Gott, so bin ich eben vollkommen sündig von Geburt an. Sünde prägt mich vom Lebensanfang an. Und deshalb stehe ich unter deinem Gericht. Du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Also Gott will nicht nur ein halbgewalktes, ein äußerliches Bekenntnis, sondern er will tiefe Herzensreue, tiefgehende Erkenntnis aller Sünden, aller Sündhaftigkeit. Er will, dass wir wirklich die ganze Not, das ganze Problem erkennen. Gestern habe ich mir vorgenommen, zu Hause im Keller unten mein Waschbeckenabfluss zu reinigen. Wenn man da Wasser anmachte oder was reinschüttete, dann dauerte das Stunden, ehe das abgelaufen war. Ihr kennt das Problem vielleicht. Ja. Wenn ich dieses Problem sehe und reinigen will oder beheben will, dann reicht es nicht, wenn ich oben den Abfluss sauber mache. Vielleicht auch mit der Zahnbürste da reingehe, so wie ich es meinen Söhnen beibringe, um das noch ein bisschen nach innen sauber zu machen. Ich musste wirklich das ganze Ausmaß verstehen. Ich bin also runter in den Keller, habe mir die ganze Leitung angeguckt und habe die alle abgebaut und habe so ein riesiges Stück rausgeflext und es war komplett dicht. Ja, das war das Problem. Es musste einfach raus, es musste weg. Und das will Gott über unsere Sündhaftigkeit. Wir sollen wirklich die ganze Sündhaftigkeit erkennen. Und um das zu erkennen, müssen wir ehrlich sein zu uns selbst, brutal ehrlich sein zu uns selbst. Und wir brauchen Weisheit von oben. Ja? Gott muss uns diese Erkenntnis schenken. Wir können uns unser Herz vorstellen wie so eine Höhle, weit verzweigte, tiefe, dunkle Höhle. Ja? Und Gott muss dort Licht reinbringen. Und zwar bis in die hintersten Kammern. Ja, schenkt mir Weisheit im Verborgenen. Schenkt mir diese Selbsterkenntnis über meine Sünde, über die tiefer liegenden Sünde. Viele Sünden, die wir tun, die sind nur die Früchte von tiefer liegenden Problemen in uns, von irgendwelchen Begierden, Wünschen, von Stolz und Hochmut, vielleicht von Anklagen gegen Gott. Und manchmal haben wir Sünden in uns so tief verborgen, so gut gerechtfertigt, dass wir sie wirklich gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht erkennen können. Und dann müssen wir bitten, Herr, lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Ich sehe das und das und das läuft in meinem Leben falsch. Herr, lass mich doch im Verborgenen erkennen, wo das tiefere Problem liegt. Also die Notwendigkeit der Buße, die Bitte um Vergebung, das Bekenntnis der Sünden, die man erkannt hat und die Bitte, dass man eben auch noch die erkannt, die man noch nicht erkannt hat. Und dann kommt noch etwas, nämlich die Bitte, das ist der vierte Punkt, Bitte um Gewissheit der Vergebung der Sünde. Vers 9, entsündige mich mit Ysop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Spurgeon hat hier wunderbar gesagt, wenn Gott sein Angesicht nicht vor unseren Sünden verbirgt, müsste er es für ewig vor uns verbergen. Und wenn er unsere Sünden nicht austilgt, müsste er unseren Namen aus seinem Buch des Lebens löschen. Und darum will David nicht nur einfach hier sein schlechtes Gewissen erleichtern, indem er die Sünde bekennt. Ja, das können wir ja auch. Uns bedrückt irgendetwas ist schlecht gelaufen. Und dann drückt uns das so sehr, dass wir dann irgendwann die Sache mal offenbaren. Wir gehen zu der Person und sagen dann, pass mal auf, so und so ist es. Es ist uns peinlich, es ist ein schmerzhafter Moment, aber das ist es raus, ja. Und dann erstmal kann man durchatmen. Ja, jetzt ist es raus, jetzt kann passieren, was will. Es drückt mich nicht mehr. Das ist wichtig, aber das ist noch nicht alles. David will noch mehr. Er will Gewissheit über seine Vergebung. Es geht nicht nur darum, dass wir eben nochmal sagen, Gott, ja, jetzt hier ist es, das ist wirklich so und damit war es, sondern es soll noch weitergehen. Gott will, dass wir darum bitten, um die Gewissheit der Vergebung. Warum? Weil er sie uns schenken will. Das wird durch diese Erwähnung des Ysops hier deutlich. Im Gesetz steht es so, wenn jemand krank war, also so eine Leprakrankheit hatte, Aussatz, und ist dann wieder gesund geworden, dann musste er zum Priester gehen. Der Priester hat dann quasi so gesundheitsamtmäßig geguckt, stimmt das wirklich, ist der wirklich wieder rein? Und als Bestätigung hat er dann den Ysopbüschel genommen und ihn damit besprengt. Dann war klar, du bist rein. Und das will David hier, die Gewissheit. Gott schenkt mir die Gewissheit über die Vergebung meiner Sünde. In Christus hat Gott unsere ganze Schuld getilgt. Und wenn Gott mich in Christus ansieht, dann verbirgt er sein Angesicht vor meinen Sünden. Und deshalb ist es natürlich nicht von ungefähr, dass hier Üsop, Gebeine, auch das abgewendete Angesicht Gottes auftauchen, und dies erscheint dann wieder wo? Bei der Kreuzigung Jesu. Das Kreuz gibt uns Gewissheit über unsere Vergebung. Nicht unser Gefühl, dass ich jetzt mich besonders rein oder frei fühle. Das kann sein, aber das ist es nicht. Das Kreuz gibt uns Gewissheit über unsere Vergebung. Aber wenn wir die Botschaft des Kreuzes verstanden haben, wenn wir Gottes Liebe und Gnade erkannt haben, dann wird das auch unser Gefühl beeinflussen. Dann werden wir wieder Freude und Wonne haben. Weil wir Frieden mit Gott haben. Merkt ihr, wie tief dieses Gebet geht? Wir könnten denken, wow, aber das reicht doch jetzt, oder? Das ist doch jetzt wirklich genug für ein Bußgebet. Es geht ja schon viel weiter als das, was wir normalerweise praktizieren. Aber Gott will, Psalm ist ja noch nicht zu Ende, dass wir noch weitergehen, dass wir noch mehr erbitten. Ja, wir haben die Bitte um Vergebung, wir hatten das Bekenntnis der Schuld, jetzt die Gewissheit, die Bitte um Gewissheit der Vergebung. Und jetzt folgt noch Bitte um die geistliche Erneuerung, mein fünfter Punkt, die Bitte um geistliche Erneuerung. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Stärke mich mit einem willigen Geist. Dieses Wort erschaffe, erschaffe in mir, das taucht im ersten Vers der Bibel auf. Ja, Gott schuf Himmel und Erde. Es ist dieses, wenn Gott etwas schafft. Also diese innere Erneuerung muss Gott voll und ganz bewirken. Das ist die Bitte, Herr, mach du in mir alles neu. Wie geht das? Indem Gott unsere Sünden wegnimmt und uns seinen Geist gibt. Ich denke, David, der kannte sich ganz gut. Der kannte sein wankelmütiges Herz. Und er wird, wie wir alle, vielleicht schon genug geistliche Strohfeuer erlebt haben. Aber was er will, ist eine dauerhafte, feste Beziehung mit Gott. Er will einen festen Geist, ein williges Herz. Er will diese fortwährende Verbindung mit Gott. Nicht ein Strohfeuer und ach, jetzt bin ich wieder mit Gott vereint und dann stürze ich wieder sonst wohin. Er will die fortwährende Verbindung mit Gott. Das ist die Bitte, die dahinter steckt. Und Gott schenkt uns das in Christus. Er schenkt es uns in Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Und dann Vers 21 weiter, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Psalm 51 weist uns auf Christus, ganz klar. Und das bedeutet, wir dürfen diesen herrlichen Psalm auf der Grundlage dessen beten, was Christus für uns getan hat. Und jetzt ändert sich der Ton im Psalm. Jetzt haben wir das alles, die Bestätigung, die Erneuerung, die Gewissheit, alles da. Und jetzt auf einmal ändert sich der Ton, Vers 15. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Ja, kaum ist die Sünde vergeben, will er schon wieder sich über andere erheben. So klingt das doch, oder? Ich bin wieder im Reinen mit Gott. So, jetzt gucken wir mal, wer alles noch sündig ist hier. Aber das ist hier nicht gemeint. Mein sechster Punkt lautet das Versprechen des Lobpreises und der öffentlichen Reue. Ja, Reue, Vergebung, Erneuerung, das sind nicht nur Privatangelegenheiten. Wir sollen es offen bezeugen. Und durch dieses Zeugnis können wir Menschen zur Umkehr führen. David lehrt die anderen Gottes Wege, indem er ihnen Zeugnis über die Vergebung gibt, die er erfahren hat. Ja, schaut mal, Wie geht's weiter? Errette mich von Blutschuld, O Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, O Gott, nicht verachten. Ja, darum geht's, um das zerbrochene Herz, nicht, dass man sich über andere erhebt. Und das ist dann eben auch die richtige Art und Weise, Gott für seine Gnade zu loben, indem wir Zeugnis geben davon. Zeugnis von unserer eigenen Sünde und wie wir Vergebung erlangt haben. Und das fällt uns schwer, oder? Das ist peinlich. Ja? Das fordert Demut von uns. Ja, wenn ich im Gebetskreis frage, wenn wir die Dankesrunde beginnen, haben wir Grund zum Danken? Ist immer das lange Gähnen oder einer, wofür können wir danken? Ja, diese Woche gab es leider keinen, der seine Klausur bestanden hat. Wofür können wir sonst noch danken? Wir sündigen die ganze Woche, jeden Tag. Und dann gehen wir immer wieder zu Gott und bitten, vergib mir meine Schuld. Und das ist jedes Mal so ein Grund zum Danken. Haben wir einen Grund zum Danken? Eigentlich ja, aber ich verrate es lieber nicht. Nun, ich will nicht, dass jeder jetzt alle seine Sünden offenbart. Aber wir haben Grund zum Danken. Und es gehört dazu, dass wir Zeugnis davon geben. Und erinnert euch deshalb daran, Herr, tu meine Lippen auf, das ist auch ein Gebet, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkünde. Und was ist das für ein Zeugnis, wenn man sagt, Leute, ja, das und das habe ich gemacht. So sehe ich aus und Gott hat mir vergeben und hat mir einen Neuanfang geschenkt. Und es geht da eben nicht um eine äußerliche Show, ja, man kann das natürlich auch sonst wie dann machen. Im Alten Testament hat man dann halt riesige Opfer dargebracht. Ja? Aber es ist klar, das zerbrochene Genick eines noch so fetten Stieres kann nicht das zerbrochene Herz ersetzen. Es geht um den zerbrochenen Geist, das zerbrochene Herz. Und wenn ich das heute verkünden würde, hier irgendwie auf dem Marktplatz oder so, dann würden alle sich nur an den Kopf greifen. Ja? Das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Ein zerbrochenes Herz, das kannst du doch heute keinem mehr sagen, oder? Das ist ein Tabu, das ist ein No-Go. Und Gott sagt, das ist das, was mir gefällt. Das ist das, woran ich wohlgefallen habe. Das ist das, was geistlich schön ist. Bloß den Menschen nicht zerbrechen. Bloß, jeder muss sich selbst finden, selbst verwirklichen. Ja, nicht zerbrechen. Und Gott sagt, nein, das ist das, was mir gefällt. Was ist denn damit gemeint konkret? Was bedeutet es denn, zerbrochen zu sein? Nun, wenn der Heilige Geist uns unsere Sünden zeigt, wenn der Heilige Geist uns von innen ausleuchtet, dass wir sehen, wie es in uns aussieht, dann zerbricht er unseren Stolz und unser Prahlen und jeglichen Widerstand gegen Gott. Und dann, wenn er das getan hat, wenn wir diesen inneren Zerbruch erfahren haben, dann können wir uns wirklich vor dem Kreuz niederwerfen. Und dann bitten wir wirklich um Vergebung. Dann ist das keine Floskel, so was ich eben mechanisch noch mit dazu sage, weil das macht man ja so. Sondern wenn Gott mich zerbrochen hat, mein Stolz, mein Hochmut, dann gehe ich auf die Knie und dann bitte ich um Vergebung. Und dann hat das Folgen. Dann bin ich bereit, wieder gut zu machen. Dann werde ich selber vergebungsbereit, ja, dass ich sogar Unrecht ertrage, dass ich Böses mit Gutem vergelte, dass ich den anderen höher achte als mich selbst, weil ich eben erkenne, wie ich selbst aussehe. Ja, wir kennen das ja, die Entschuldigung. Wenn ich irgendjemand was getan haben sollte, dann bitte ich um Vergebung. Ja, das ist eben hier nicht gemeint. Sondern, ja, ich erkenne, ich habe Unrecht getan. Und ich will sagen, es tut mir leid. Stellt euch vor, welchen Einfluss das Zerbrochensein auf unsere Familien und Gemeinden hat. Ja, wenn der Hochmut in uns gebrochen wird, dann wird der Boden aufbereitet, dass dann wirklich Liebe zueinander wachsen kann. Weil wir wirklich anfangen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Deshalb muss es unser Gebet sein, Herr, zerbrich mich. Zerbrich meinen Stolz. Und damit komme ich zum siebten Punkt, zu dieser abschließenden Bitte für die ganze Gemeinde. So endet dann David sein Bußgebet. Vers 20, tue wohl an Zion noch deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Also so wie das Herz gebrochen ist, so sind auch die Mauern Jerusalems gebrochen. Ja? Die Mauern des Volkes und das Volk an sich. Und so wie der Psalmist Gott um Erneuerung des Herzens bittet, so bittet er nun auch um die Restauration, um die Erneuerung des ganzen Volkes. Jerusalem steht für das Volk. Das heißt, David bleibt eben nicht bei sich stehen. Er bittet am Ende für die ganze Gemeinde. Herr, errette dein Volk, baue deine Gemeinde, erneuere sie, dass sie dich in der Welt verherrlicht durch ihre Opfer, durch ihren Dienst für dich, durch ihre Zeugnisse, durch ihre Gottesdienste. Endet mit eurer Bitte um Vergebung nicht bei euch. Wenn ihr Frieden mit Gott habt, wenn ihr Erneuerung erfahren habt, dann bittet Gott auch für die anderen um diesen Frieden, um diese Erneuerung. Amen.